Imposter Syndrome, ja, dass man sich denkt, okay, shit, ich bin jetzt an diesen Punkt gekommen mit meinen Fähigkeiten, so hat das, ist das nachhaltig überhaupt? Ja, kann das weiterhin überleben? Kann das überhaupt weiterhin wachsen? Ja.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Sebastian ist Psychologe und Mitgründer von Angeheuert. Und er ist Experte dafür, wenn es um die Themen Recruiting für Startups und KMUs geht. Angeheuert ist eine innovative Recruiting-Agentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schnell und transparent die passenden MitarbeiterInnen für Unternehmen zu finden. Und gerade in einem dynamischen Arbeitsmarkt, der sich stetig verändert, sind Talente heiß begehrt. Und Angeheuert schließt sozusagen die Lücke und findet die passenden Talente und das, wie gesagt, schnell und transparent für Startups und KMUs. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Sebastian Weserle. Hallo Sebastian.
Ahoi Robert, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt. Heißt, ich schaue nicht immer, okay, was ist Status Quo, sondern was geht danach? Ja, objektiv gesehen würde ich sagen, wir sind schon relativ erfolgreich, jetzt um die 20 Mitarbeiter, sind in den letzten Jahren stark gewachsen, aber haben nicht die Niveaus erreicht, die wir quasi wollen. Also wir haben im Endeffekt für Angeheuert schon eine größere Vision, Angeheuert als Marke, verschiedenen Unterfirmen, Tochtergesellschaften, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, wir sind auf gutem Weg, aber es ist noch lange nicht das Limit erreicht.
Bevor wir auf die Vision und Angeheuert zu sprechen kommen, ist meine Frage, warst du zu einem Zeitpunkt einmal in deiner Definition nicht erfolgreich?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, für mich war am Anfang die Definition von erfolgreich, dass auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, die Mindestlebensunterhaltskosten gedeckt sind. Und das erste halbe bis dreiviertel Jahr war das schon teilweise monatsweise gesehen sehr schwer für uns. Also wir sind ja zu dritt in den Markt reingestartet, auch total bootstrapped in Corona, was ja von der Wirtschaft her, je nach der Betrachtung, auch nicht die beste Lage war. Obwohl ganz spannend ist, es wurden noch nie so viele neue Unternehmen gegründet in Österreich wie in Corona. Ja, also jede Krise, wie du schon gesagt hast vorhin, birgt auch eine Chance. Aber das Ganze ging halt sehr schleppend voran. Ja, also bis man sich mal einen Namen gemacht hat, auch in der Startup-Szene, sag ich mal, wo wir am Anfang sehr stark den Fokus draufgelegt haben, das dauert schon eine Weile. Ja, und dann die ersten Aufträge kamen sehr schleppend, wir haben auch sehr viele Sachen einfach angenommen und wenn du dann halt zu dritt im Monat mal einen Umsatz machst von 500 Euro, ja, dann fragst du dich auch halt, okay, ist das Projekt überhaupt noch tragbar und auch Horizont nach vorne erfolgreich?
Ja. Warum habt ihr weitergemacht?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Die Sache war die, wir hatten fast keine Option, Alternativen, beziehungsweise wir hatten das Commitment, ja. Und ich war da noch eigentlich in der besten Situation, sage ich mal. Ja. Es war so, bei Viva Studium fertig, Master in der Tasche gehabt. Ich hatte dann auch noch Jobangebote von anderen Unternehmen. Habe mich auch eine Zeit lang beworben, aktiv. Ja. Und bei Stefan und Christian war es so, Stefan hatte da gerade einen Job verlassen. Also war quasi sein neues Projekt. Und bei Christian war das auch sein einziges selbstständiges Projekt, das er gemacht hat. Ja. Heißt, wir waren schon irgendwie alles so in Situation, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir geben dem Ganzen einen bestimmten Zeithorizont. Ja. Weil wir alle wissen, durch die vorherige Erfahrung in der Selbstständigkeit, dass auch Sachen sehr lange brauchen, um anzulaufen. Also nicht unbedingt sehr lange, aber ein gewisses Zeitraum natürlich. Ja. Und es ist dann natürlich sehr unrealistisch, wenn man sich denkt, okay, ich fange jetzt was Neues an, in einem halben Jahr bin ich Millionär oder was auch immer, ja, oder 20 Mitarbeiter, das Ganze schießt total durch, ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, pass auf, wir geben dem Ganzen ein Jahr und wenn das dann noch gar nichts zeigt, also noch kein Anzeichen von Erfolg, müssen wir was anderes machen oder das Ganze halt irgendwie reduzieren von Stunden her, weil man muss ja auch überleben irgendwie, ja.
Ja, Overnight Success Stories dauern teilweise 10 Jahre.
Ja, also. Genau. Und das sehen die Leute dann nur am Ende immer, gell?
Ja. Genau. Und dann, ja, war ja klar, dass das funktioniert. Klar, ja. Wenn du sagst, okay, es geht sehr schleppend voran. Ja, ja. Wie war dann der erste Monat? Weil so Prozesse dauern ja ewig. Ich nehme an, das ist jetzt eine Bewertung und Bevormundung, dass der erste Monat keinen Euro Umsatz gebracht hat. Stimmt das?
Der erste Monat hat sogar Umsatz gebracht, ja.
Ah, okay.
Und das Ganze ist aber zu verdanken, dass Christian schon Kontakte hatte, ja. Und zwar war es so, Christian hat davor schon als Interim-Recruiter gearbeitet, längere Zeit, ja. Als Interim-Recruiter, du bist da halt von der Interim-Agentur losgeschickt, von Firma zu Firma, um da irgendwelche Lücken im HR und Recruiting zu füllen, ja, und ist dann danach umgesprungen auf die Selbstständigkeit, hatte dann schon einen Kunden aus Innsbruck, Miviso, und hat dann bei Innerspace auch schon ein bisschen so einen Fuß in der Tür gehabt, ja, heißt, wir hatten dann schon auch unsere ersten Kunden. Und das Ganze war im Nachhinein, hat mir gestern nochmal die ganze Story erzählt, war relativ lustig. Wir haben da im Endeffekt für Dumpingpreise recruited natürlich die ersten Aufträge so. Und hatten dann auch eine Besetzung, beziehungsweise hat dann auch Christian gemeint so, hey, pass auf, mein Business Angel, wir müssen da mal kurz Geld sehen, sonst ist Sebastian wieder weg. Ja, weil mir war es auch so, ich war halt auch, wie gesagt, noch nicht im Recruiting macht total drinnen, ja, haben wir so gedacht, so, ja, okay, wir haben schon relativ jetzt viel Aufwand reingesteckt, weil am Anfang haben wir halt einfach, ja, jeden Tag von früh bis spät recruited, einfach Leute durchsucht auf LinkedIn, auf Xing, Talentpools, wie auch immer, ja, und hab schon gedacht, okay, shit, und ich glaube, dieser Anfangimpuls war für mich, glaube ich, sehr wichtig, weil ich da gesehen habe, okay, es kann Geld verdient werden. Ich glaube, wenn ich da die ersten Monate nichts gesehen hätte, wäre ich auch so, ja, okay, schwieriges Thema, ja, aber nach diesem ersten kleinen Geldeingang, es waren ja 2000 Euro ungefähr, also pro Person 1000 Euro, ja, war es dann auch ziemlich zappenduster, weil Corona halt dann richtig reingehauen hat und die ganzen Startups-Unternehmen haben dann auch erstmal einen Hiring-Stop reingesetzt, ja, weil es ist ja auch eine Situation, die sehr bedrohlich sein kann oder wo keiner weiß, was abgeht, ja, also im ersten Lockdown, weil jeder so, was ist Corona, ach du Scheiße, gehen wir pleite, müssen wir, wie lange dauert das auch überhaupt, wie machen wir das im Homeoffice, wie machen wir das überhaupt mit der ganzen Prozessstruktur, ja, und das heißt dann, die ersten Corona-Lockdown-Monate, die waren dann erstmal sehr zäh, ja.
Ihr habt ja auch in einem WG-Zimmer gestartet, also wie ist das eigentlich zustande gekommen, also ihr wart zu dritt, also angefangen hat's ja mit dir und Christian.
Genau.
Und dann einfach losgestartet im WG-Zimmer. Auch MitarbeiterInnen waren zum Teil dann in dem WG-Zimmer, in einem Büro sozusagen. Also wie waren die Anfänge? Auf was Skurriles kannst du zurückblicken?
Oh, es war sehr skurril. Also allein schon Situationen, wie ich Christian kennengelernt habe. Ja. Und zwar auf einmal, ich habe damals in der WG gewohnt, ziemlich zentral am Bozener Platz, hier vom Hauptbahnhof. Und bei uns waren immer irgendwelche Freunde, Leute unterwegs in der WG zum Bierpong spielen, zum Studenten-Lifestyle-Party machen, was auch immer, gell? Und eines Tages steht auf einmal Christian in der WG bei uns, gell? Und ich schaue ihn so an, er spricht so an, ich so, ja, servus, servus, gell? Ansonsten nichts. Woche später war ich auf irgendeiner Hausparty, war auch Christian da, gell? Und natürlich halten sich jetzt, sag ich mal, die Niveaus der intellektuellen Gespräche auf WG-Partys jetzt im Rahmen, gell? Aber mit Christian habe ich mich sehr tiefgreifend unterhalten, halt auch über die Themen Business, Unternehmertum, Selbstständigkeit, weil ich halt damals auch meine ersten Schritte in dem Bereich halt gewagt habe, ja, fand es auch da sehr cool, mich austauschen zu können, weil von meinem damaligen Freundeskreis halt keiner in die Richtung halt auch gegangen ist, ja. Und hat mir damals erzählt, ja, er ist halt, wie vorhin schon angesprochen, Interim-Recruiter momentan und ich fand Recruiting auch immer spannenden Bereich, habe auch eine Zeit lang mal im HR und Projektmanagement gearbeitet und haben uns ein bisschen ausgetauscht und das ist mir sehr, ja, positiv in Erinnerung geblieben, das Ganze, ja. Und dann habe ich zwei Monate später, so um Weihnachten rum, einen Anruf bekommen vom Christian, der hatte meine Nummer von einem Kollegen von mir, gesagt so, hey Sebastian, so Interim-Recruiting, ich hab satt, ich will was Eigenes aufbauen, ich brauche aber einen Partner auf jeden Fall, der Bereiche abdecken kann. Und ich habe an dich gedacht, ja. Und dann haben wir uns halt getroffen, das Ganze halt ein bisschen besprochen, haben nicht gewusst, wo es hingehen sollte, also haben gesagt, okay, wir könnten theoretisch auch Workshops geben für Unternehmen im Bereich Mitarbeiterfindung, Mitarbeiter halten oder halt aktiv recruiten. Wir haben dann unser erstes einseitiges PDF zusammengestellt, ja, sind dann am Küchentisch gesessen, haben Sales Calls gemacht, einfach Cold Calls, 100 Leute, 100 Firmen, ja, regional halt angerufen, ja. Ergebnis war eher niederschmetternd, also wir sind dann doch von zwei Firmen eingeladen worden, was aber keinen Auftrag dann gebracht hat im Endeffekt, ja. Und dann kam halt Stefan noch dazu, und Stefan hat Christian gekannt von seinem ersten Startup, Gymeration. Das war auch eine sehr coole Idee. Musst dir vorstellen, Fitnessstudios haben ja klar CRM-Systeme, aber damals vor allem haben sie keine CRM-Systeme gehabt, die halt für die Mitglieder einen riesen Vorteil bringen. Klar hast du mal eine Kursplattform, wo steht, okay, 8.30 Uhr Yoga, ja, aber es ist ja keine Plattform, wo du dich theoretisch interaktiv austauschen kannst. Ja. heißt Andreas mit Stefan, also Andreas ist der Bruder von Stefan, der ist eigentlich auch, das auch bei uns ist im Bereich Employer Branding, auch spannend, haben gesagt, okay, wir brauchen für Fitnessstudios eine Plattform, die dem Fitnessstudio quasi, also B2B einen sehr großen Nutzen auch bietet für die Mitglieder. Also sowas wie das Instagram, das interne Instagram der Fitnessstudios. Ja, haben das dann auch, glaube ich, für ein Jahr ungefähr versucht hochzuziehen, war aber dann im Endeffekt leider nicht erfolgreich durch die Ressource fehlender Programmierer. Ja, und natürlich auch, ist ja super teuer. Ja, also jeder weiß, App-Programmieren, Software-Produkt ist halt sehr kostenintensiv. Da brauchst du halt schon ja sehr große Investmentrunden. Ja. Und damals war dann auch mit Tirol TV, regionaler TV-Werbungssender, ein Werbespot, der gedreht worden ist für Gymeration, ja. Und damals vor dem Interim-Recruiting war Christian bei Tirol TV und so haben sich die zwei dann kennengelernt im Endeffekt. Ja. Heißt, Christian und ich waren dann damals ja am Sales-Calls machen und Stefan war dann nach Gymeration bei Electro Terminal da gearbeitet, hat dann aber durch Corona halt auch, wurde er gegangen, sag ich mal, ja, hat dann gesagt, hey, was macht ihr da überhaupt, ihr zwei, ja, wir so, ja, hier, Recruiting, cooler Bereich, spannend, ja, und Stefan so, ja, habt ihr eine Webseite überhaupt, wir so, nee, weil wir haben erstmal gesagt, okay, erstmal Umsatz machen und dann irgendwie alles so ein bisschen nach und nach ins Leben schaffen, ja, Stefan so, ja, ich kenne mich da aus, ich könnte eigentlich auch was euch machen ziemlich schnell, oder wie schaut's denn aus, wollt ihr doch einen Partner mit dazu haben, ja. Und damals, wie gesagt, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir können echt nicht alle Themen abdecken, ja. Und Stefan vor allem fit halt im Finanzen, technischen Level, halt auch so Design, Webseitendesign, ja. Und haben gedacht, hey, das ist eine super Ergänzung. Und let's go. Haben gesagt, okay, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Alle sind gleich beanteiligt. Lass uns zusammen starten, ja. Und dann hat Stefan über Nacht den Namen, der auch uns noch bis heute erhalten ist, aus dem Boden gestampft, angeheuert. Und seit dato sind wir eigentlich zu dritt unterwegs. Am Anfang halt dann von eigentlich meinem WG-Zimmer, ja, weil wir hatten auch keinen Arbeitsplatz natürlich. Gell? Wir haben jetzt gesagt, okay, wir hatten halt auch jetzt nicht wirklich viel Kapital zu investieren und wollten uns nicht committen, jetzt irgendwas zu mieten für längere Zeit. Ja? Deswegen erst bei uns im WG-Zimmer, was dann halt in der Studenten-WG jetzt nicht total gut umsetzbar war, ja, weil halt sehr laut, oft sehr viele Leute da natürlich und ja, man braucht auch die Ruhe, ne? Ja, die kreative Ruhe, sage ich immer. Und dann die zweite Station war bei Christian in der WG. Die hatten drei Zimmer zu zweit. Und der Mitbewohner hat uns das Go gegeben, dass wir für einen ganz geringen Betrag das ja dritte Zimmer mieten können, sag ich mal. Ja. Und waren dann auch da drinnen, auch mit denen, ja, bis wir drei Mitarbeiter auch hatten. Ja. Und in dem Zuge ist dann der Mitbewohner von Christian ausgezogen, weil es dann doch ein bisschen zu busy war für ihn. Und ich bin eingezogen. Ja. Und das war halt das erste halbe Jahr ein ziemlich, ja, wirde Situation, quasi Leben mit Business zu vermischen, ja, also, oder auch Wohnen mit Business, sag ich mal, heißt dadurch, dass wir auch in der WG zusammen waren, zu zweit, haben wir auch die ganze Zeit gebrainstormt. Also auch dann irgendwie abends, haben wir zusammengesessen und essen, haben noch gebrainstormt, ja. War aber, glaube ich, für die Anfangszeit auch super wichtig, ja, dadurch auch zu diesem ja, Küchen-Smalltalk, sag ich mal, auch sehr viele Sachen entstanden sind, die wir auch umgesetzt haben. Ja, natürlich Mitarbeiter gesehen, was glaube ich auch Mitarbeiter ein bisschen an Situation, ja, zum Beispiel ich gehe frühs im Bademantel verschlafen aus dem Zimmer raus, ja, um 7.30 Uhr und Sophie, unsere erste Mitarbeiterin, steht schon im Gang irgendwie und schaut mich so an, ich so, oh Sophie, bist du schon da? Sie so, ja, selber guten Morgen, ja, und ja, also das war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber alle haben es gut überstanden.
Wie viel Glück und Zufall ist bei der ganzen Geschichte dabei? Also, wenn sich eine Nuance ändern würde, wäre das wahrscheinlich alles nicht zustande gekommen, oder?
Ja, also vor allem jetzt, glaube ich, in der Konstellation, die uns zusammengebracht hat, das wäre sehr selten gewesen, weil wir sind auch von Charakteren her sehr unterschiedlich. Wir haben auch natürlich Gemeinsamkeiten, also die Wertebasis ist gleich, ja. Aber wir sind jetzt keine Charaktere, die sich jetzt irgendwie ja, die irgendwie im Alltag Freundschaft gefunden hätten irgendwie. Das wäre nicht zusammengekommen, glaube ich. Gell? Und diese Freundschaft, die uns jetzt auch verbindet, ist aber dann erst entstanden durch Zusammenarbeit. Also wir waren davor jetzt keine Freunde. Also klar, sympathisch war man sich, Christian und ich vor allem am Anfang natürlich. Gell? Aber es ist nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt Freunde, wir machen jetzt was, sondern eher so, okay, lass was machen. Ich denke, die Person ist ein guter Businesspartner. Dann ist diese Freundschaft auch daraus entstanden im Endeffekt, ja.
Wie oft gab es damals Konfliktsituationen in der WG? Weil das ist ja dann auch eine Sache, ja, oder? Weil im Endeffekt, ja, wenn man jetzt im Büro einen etwas sage ich jetzt mal, einen etwas despektierlicheren Austausch hat, ja, wo man einfach Argumentationen findet, warum das eine blöde Idee ist und der andere, ja, steht hinter der Idee. Ja. Also ist ja ein wenig Konfliktpotenzial da.
Ja.
Das Gute, ja, ist, wenn man das Büro verlässt, der nächste Tag sieht schon wieder anders aus, aber, ja, ihr habt ja zusammen gewohnt.
Ja.
Also es ist ja, ist ja sehr schlecht. Also es ist ja wie eine Beziehung sozusagen, ja, was halt öfter Streit gibt, ja, und dann irgendwann wird die Scheidung eingereicht. Ja. Ja, also, ich meine, das gibt's ja auch und so kann man das gibt's ja auch irgendwie vergleichen. Ja.
Ja, das Ganze war, ich weiß auch nicht genau, wie wir es hinbekommen haben, mit rückwirkend betrachtet. Gell? Ich muss sagen, dass das Spannende ist in der Konstellation bei uns, wir sind eine Dreikonstellation. Gell? Und natürlich haben wir für bestimmte also Bereiche hat jeder dann ein bisschen mehr zu sagen. Christian zum Beispiel für den Sales, ich mehr für Marketing, Stefan für die Finanzen und solche Sachen. Ja? Aber am Anfang, vor allem jetzt das erste Jahr, wo es auch noch diese Rollenverteilung nicht im Detail halt gab, haben wir noch immer gesagt, okay, wir müssen auch immer alle drei Partys sein für Entscheidungen. Ja? Und durch diese Dreierkonstellation war es dann so, okay, auch wenn wir Diskussionen hatten, wo wir gesagt haben, okay, ich bin nicht auf deiner Seite, hieß es eh, okay, wir müssen eh Stefan mit einbeziehen. Das macht keinen Sinn, irgendwas zu entscheiden oder irgendwas in Stein zu meißeln, ohne dass wir alle drei nochmal drüber brainstormt haben. Das Lustige ist, in der Konstellation war es auch so, dass vor allem halt Stefan so der Devil's Advocate war, also immer die Sachen sehr stark hinterfragt hat und ich eigentlich mit Christian schon eher pari war. Also der Konstellation zu verschulden ist dann auch, dass wir uns halt auch in der WG dann immer sehr gut verstanden haben. Man muss aber auch sagen, Christian ist auch sehr offener, reflektierter Mensch, wie ich hoffentlich auch, könnte ich von mir behaupten, sag ich mal, heißt, bestimmte Situationen abwägen, war auch immer so ein Ding, das bei uns halt im Alltag auch zum Arbeitsalltag gehört hat, zu sagen, okay, pass auf, es gibt nicht nur den My Way or Highway, es gibt im Endeffekt auch mehrere Optionen, die alle bestimmte Betrachtungswinkel verdient haben. Ja. Ja.
Wenn du jetzt auf Angeheuert schaust,
ja,
du hast gesagt, circa 20 MitarbeiterInnen.
Ja.
Hast du ab und zu Angst, dass das alles schief geht? Weil gerade, wenn man die Anfänge erlebt, ja, hat, wie du gesagt hast, zum Teil 500 Euro Umsatz, ja, man ist zu dritt, ja, hast du Angst, dass das irgendwann wiederkommt?
Es ist auch eine berechtigte Frage auf jeden Fall, die man sich auch im Unternehmenswachstum selber auch stellt. Also ich glaube, dass es gibt ja dieses Imposter-Syndrome, ja, dass man sich denkt, okay, shit, ich bin jetzt an diesen Punkt gekommen mit meinen Fähigkeiten, so ist das nachhaltig überhaupt, ja, kann das weiterhin überleben, kann das überhaupt weiterhin wachsen, ja, aber das Gute ist, ich glaube, durch die Skills, die man auf dem Weg auch lernt, ja, durch die Kundenbasis, die man jetzt auch aufgebaut hat, ja, finde ich, hat man schon eine Basis, wo das Überleben gesichert werde, auf einer bestimmten Art und Weise, ja. Klar gibt es auch mal Einbrüche, wo man sich denkt, okay, shit, was jetzt passiert, ja. Jetzt zum Beispiel natürlich auch ein bisschen Sommerloch, doppelte Gehälter zahlen, dann, ja, geht natürlich schon mal auch vom Konto eine größere Summe weg, ja. Aber ich glaube, mit der Zeit, am Anfang war es sehr extrem, dass ich mir gedacht habe, okay, shit, wir gehen jeden Monat weiter wahrscheinlich, ja. Und da ist, glaube ich, auch sehr wichtig, sich nicht nur auf sein Bauchgefühl zu verlassen, sondern auch auf Kennzahlen. Ja. Heißt, ich finde auch für jedes Unternehmen, auch im Wachstum schon von Anfang an, ist es sehr wichtig, eine Art Cashflow-Forecasting auch zu haben, um zu schauen, okay, was wird im nächsten Monat, nächsten 2-3 Monate sicher reinkommen, durch Kunden längere Verträge haben, durch Bestandskunden und so weiter. Ja. Das heißt, ich denke, das Ganze liegt auch an der Messbarkeit. Ja. Wenn ich im Unternehmen einen Prozess habe und weiß, okay, ich habe einen Sales-Prozess, mit so und so viel Aufwand der Sales-Mitarbeiter oder auch Marketingbudget für Werbungen kommen auf jeden Fall in der Woche so und so viele Anfragen rein. Ja, und dann quasi, ich weiß, okay, die Kunden sind so und so lange da, die Verträge, die laufen so und so lange, ich habe Langzeitverträge, die jetzt auch ein Jahr bei uns sind, ja, hast du auch immer bestimmte Umsatzniveaus gedeckt, sag ich mal. Ja, und sobald dann im Forecasting du siehst, okay, pass auf, Fixkosten sind auf jeden Fall gedeckt, wir sind sogar ein bisschen over the top, ja, dann ist dieses Bauchgefühl auch langsam weg. Ja, und das musste ich auch mit der Zeit erst lernen, ja, aber momentan bin ich an einem Punkt, wo wir halt auch die Prozesse und Systeme auch haben, damit wir halt auch Prognosen treffen können, ja, und somit kann man auch besser schlafen. Ja.
Wie hat sich der Markt verändert, weil ihr habt ja sozusagen vor Corona angefangen und mir kommt ja vor, so dieses Bedürfnis, 4-Tage-Woche, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, das ist ja erst durch die Pandemie ins Rollen gekommen, dass man einfach ganz andere Bedürfnisse hat. Nimmst du das auch so wahr? Und wie hat sich das für das Unternehmen dann verändert? Also man muss ja die Ansätze komplett überdenken, oder? Weil auf einmal ist es ganz normal, dass irgendjemand sagt, ich will nur 30 Stunden arbeiten und das Unternehmen sucht Vollzeitbeschäftigung.
Ja.
Und dann heißt ja, dann bist du Teilzeit. Nein, nein, also 30 Stunden volle Bezahlung, also da ändert sich ja schon einiges.
Ja, ich glaube allgemein Corona oder auch der Wirtschaftsmarkt jetzt momentan im Vergleich zu davor, gell, ist auf verschiedenen Ebenen sehr wild geworden, beziehungsweise hat sich sehr gewandelt. Ja, und wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite auf der Arbeitnehmerebene wird natürlich mehr gefordert. Ja. Und es war am Anfang natürlich für die Unternehmen erstmal ein großer Aufschrei, vor allem diese Prozesse aus dem Boden zu stampfen, die wichtig sind, vor allem halt im ersten Lockdown, auch fürs Überleben der Unternehmen. Ja. Weil wer da nicht digitalisiert hat oder schon Prozesse hatte, die sagen, okay, wir können jetzt umswitchen auf Homeoffice und alles läuft, die wurden halt auch, ja, die waren sehr, sehr schnell auch hinten dran, sag ich mal, ja, im ganzen Leben im Umfeld. Und dann durch diese Pandemie und diese mehreren Optionen, die Leute auch gehabt haben, ja, hat sich das Ganze schon so entwickelt, dass die Leute jetzt auch momentan auch diese Ansprüche immer noch haben. Ja, das heißt, da war ein ganz interessantes Beispiel, okay, if you want the people back in the office, they're leaving. Ja, aber hat auch den gegenteiligen Effekt gehabt bei vielen Leuten, dass die gesagt haben, okay, diese ganze Teamkultur, diese ganze Culture im Homeoffice habe ich die nicht. Die fehlt mir total. Ja, und es ist halt auch für Firmen eine sehr große Herausforderung, dieses, in der Psychologie nennt es das affektives Commitment, also wie stark fühlt sich eine Person zur Firma, zur Unternehmenskultur und auch der Mission, Vision, die ganzen Sachen auch hingezogen und komplementär. Ja, natürlich, je ergänzender das Ganze ist, desto höher die Arbeitszufriedenheit, die Motivation, auch Profitabilität des Unternehmens und so weiter, gibt es auch viele Studien. Ja, und viele Mitarbeiter haben dann gesagt, okay, das Unternehmen schafft es nicht, das herzustellen, diesen Zusammenhang. Okay, Option Kündigung gibt's immer, gell? Aber vielleicht fehlt mir auch einfach dieser Kontakt zu meinen Mitarbeitern, zu meinem Team. Ja? Und wenn Unternehmen da schaffen, auch ein gutes Gefühl herzustellen, geht natürlich auch remote, gell? Ist aber nochmal anspruchsvoller natürlich. Ja? Und viele haben dann auch gesagt, okay, wir wollen wieder ins Office zurück eigentlich oder nur Homeoffice will ich nicht haben. Zum Beispiel von mir jetzt eine Bekannte, die kündigt ihren aktuellen Job jetzt, weil sie sagen, okay, du darfst nur durch Jobrotation in der Woche 2 Tage im Office sein, aber sie will quasi öfters im Office sein. Das geht aber nicht. Ja. Allgemein hat sich aber schon so geändert, dass dieser Arbeitnehmermarkt auch nochmal auf Betonung Arbeitnehmermarkt stärker gewachsen ist. Heißt, man kann sich einfach mehr rausnehmen. Ja. Das heißt, der Kampf um Talente ist einfach größer geworden. Und je nach Branche nimmt das halt auch dann teilweise Ausmaße an, die halt, sage ich mal, ungesund sind, auf Dauer gesehen. Ja. Glaube aber, das Ganze ist zyklisch zu sehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt das Ganze mit neuen Phänomenen, mit 4-Tage-Woche, was auch immer, was ich auch teilweise auch starke Buzzwords finde, die aber umgesetzt teilweise gar nicht so gut sind. Ja, zum Beispiel 4-Tage-Woche, denken viele das Konzept, ja okay, ich muss nur 4 Tage arbeiten, bekomme voll bezahlt, super geil, ja. Okay, könnte man so denken durch den Namen, aber in den Unternehmen ist es ja gang und gäbe, dass du in dieser 4-Tage-Woche einfach einen Workload auch schaffen musst, den du normal in einer 5-Tage-Woche hast. Ja, heißt, was ich jetzt gesehen habe, auch in studienmäßig, ist es so, dass die Burnout-Gefahr bei der 4-Tage-Woche einfach nach oben gehen kann, halt auch sehr stark, weil du diesen Workload halt einfach in diesen 4 Tagen hast. Ja, und da ist auch nicht jeder dafür geeignet. Ja, und wenn das Unternehmen sagt, hey, pass auf, wir stellen auf 4 Tage um, und manche sagen, hey, pass auf, 5 Tage ist mir eigentlich vom Stresslevel her am besten, ich kann die Sachen auch ausstretchen, ja, das ist halt dann für die psychische Gesundheit auch sehr schwierig teilweise. Ja,
also ich glaube, dass es am Anfang irgendwie funktioniert, die 4-Tage-Woche umzusetzen, weil man ja grundsätzlich nicht über 100% produktiv arbeitet. Und dann kommt ja diese geistige Verknappung hinzu, wo man sagt, okay, jetzt habe ich quasi weniger Zeit, jetzt muss ich in weniger Zeit mehr schaffen, unter Anführungsstrichen. Das mehr ist eigentlich dasselbe wie bei den 5 Tagen. Aber es ist auch eine Wohlstandsvernichtung, weil wir ja eigentlich das Problem haben, wenn wir nur 4 Tage arbeiten, habe ich 1 Tag mehr Zeit, Geld auszugeben. Je länger ich arbeite, desto weniger Zeit habe ich, Geld auszugeben. Ja. Und dann würde das bedeuten, dass eigentlich der Unternehmer pro Tag, die Person jetzt mehr Freizeit hat, 100 Euro mehr zahlen müsste, um das ausgleichen zu können. Was so gesehen 400 Euro mehr sind.
Ja.
400 beziehungsweise 800 Euro für das Unternehmen mehr.
Ja. Ja.
Weil natürlich die Menschen mehr Zeit haben, das Geld auszugeben. Und man kann schon rechnen, wenn man jetzt Kinder beispielsweise hat, wird man 100 Euro brauchen am Tag.
Spannender, spannender Ansatz auf jeden Fall. Ja, ich finde auch in dem Bereich müssen auch Unternehmen viel mehr Aufklärarbeit leisten und halt auch im Endeffekt das Personal auch derweil schulen, gell? Weil ich sag mal, sowas wie, was auch dein Fachgebiet ist, Zeitmanagement, Focus Time, wie teile ich mir Sachen ein, wie ist mein Arbeitstag gestaltet, das ist nicht inkludiert in vielen Einschulungen, sage ich mal, Onboardings, gell? Und ich glaube echt sagen zu können, dass viele Mitarbeiter in Unternehmen halt einfach nicht wissen, wie ein gesundes und effektives Zeitmanagement ausschaut. Ja, und wenn ich dann quasi meine Zeit schon schlecht managen kann in 5 Tage, wie ist dann mit 4 Tagen? Ja? Also
ja. Ja, man wird da einfach reingeschmissen. Ja, also Wir bekommen ja keine Schulung, wie jongliert man Meetings?
Ja.
Wie kann man sich ideal auf Meetings vorbereiten? Ja. Was muss ich beachten? Wie viel Zeit brauche ich denn für die Dinge? Das lernen wir alles nicht. Ja. Und das führt dann zu einer Überforderung. Und auch Work-Life-Balance ist schwierig, finde ich persönlich. Ja. Also du weißt das wahrscheinlich selbst von der WG, weil man ja nie eine Trennung hat zwischen Arbeit und Privat.
Vor allem halt dann, wenn Homeoffice quasi hoch im Anteil ist, gell? Weil das ist auch eine sehr interessante Studie gewesen. Und zwar haben wir geschaut, okay, wie ist es denn mit der Rumination? Also Rumination ist ein Konstrukt in der Psychologie. Das bedeutet, okay, kann ich überhaupt abschalten? Ja, und natürlich je nach Resilienz, also was die Personen auch für ein Stresslevel vertragen können, ja, kann halt Rumination sehr schnell auch in Richtung Burnout gehen oder halt quasi ja auch leichte Depressionen. Ja. Und wenn ich halt dann, sagen wir mal, im Homeoffice bin und mir dann die Zeit auch sehr flexibel einteile, was jetzt auch sehr oft gefragt wird natürlich, ja, und nicht jeder kann halt dann auch gut abschalten. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich kann theoretisch arbeiten, wann ich will, in Anführungszeichen, wo sich die Grenze, wenn ich das nicht irgendwie beigebracht bekommen habe, was ist überhaupt gesund für mich, dann kann es auch da enden, dass ich mir die ganze Zeit halt Gedanken mache über die Arbeit. Oh nein, ich bin dafür verantwortlich. Oh nein, das läuft schief. Oh nein. Ja, das Ganze halt auch in einer sehr negativen Gedankenspirale enden kann. Deswegen sage ich immer, es ist ja schön und gut, Flexibilität, Remote Work und so weiter. Nur man muss halt einfach die Aufklärungsarbeit auch leisten unternehmen, beziehungsweise das Ganze auch ein bisschen, ich sag, ist nicht, also überwachen nicht von den Prozessen her, ob die Leute auch arbeiten, sondern eher von der psychischen Gesundheit her. Ja, weil in Unternehmen, die halt auch größer sind, wie oft gibt es denn überhaupt Feedbackgespräche? Wie oft gibt es denn einen Austausch von auch Leuten, die halt remote sind? Wie oft werden ein Team eingebunden? Ja? Und kann man es überhaupt so gut beobachten bei denen? Ja, und das sind auch, glaube ich, alles Herausforderungen, die halt im aktuellen Arbeitsmarkt auch jetzt aufkommen, weil nicht alles ist Gold, was glänzt, sage ich immer. Ja, und mit diesen ganzen neuen Konzepten muss halt einfach viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, um einfach zu schauen, okay, langfristig soll das Ganze ja dann auch gut laufen. Ja, und ja.
Definitiv. Und das hängt einfach schon mit kleinen Gewohnheiten zusammen, dass man die Kleidung wechselt. Ja. Banales Beispiel, aber wenn du die Sportschuhe anziehst, dann weißt du, okay, jetzt gehe ich laufen oder ich bin jetzt gerade im Fitnessstudio. Ja. Und wenn du die Sportkleidung ausziehst im Fitnessstudio, weißt du, Sporteinheit beendet und jetzt fahre ich quasi zur Arbeit. Ja. Du denkst aber nicht mehr während der Arbeit an deine Sporteinheit zurück und denkst dir, okay, hätte ich vielleicht 110 Kilogramm beim Bankdrücken geschafft. Also das ist ja passé. Ja. Und das sind einfach schon kleine Dinge und kleine Gewohnheiten, was helfen, einen Übergang zu schaffen.
Ja,
und so wie wir ja quasi alles, es ist ja alles Übergang. Man ist jetzt, in dem Gespräch sind wir jetzt andere Menschen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel Zahlen lesen, wenn wir jetzt Buchhaltung machen.
Ja,
da sind wir weniger empathisch, da sind wir eventuell frustriert, oder hocherfreulich, wenn ihr Rechnungen schreibt mit sehr, sehr vielen Nullen hinten dran. Also kommt immer auf die Situation darauf an. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, affektives Commitment. Wie schafft man das als Unternehmen? Weil du hast gesagt, okay, eine Kultur, bei denen die MitarbeiterInnen sehr verbunden sind mit dem Unternehmen. Ja. Und das zielt ja Richtung Employer Branding ein.
Genau.
Wie schafft man das?
Ja. Employer Branding ist natürlich auch ein großes Buzzword momentan, sage ich immer. Gell? Weil Employer Branding ist ja im Endeffekt die Arbeitgebermarkenattraktivität. Gell? Jetzt ist die Sache, okay, natürlich gibt es viele Wege, wie ich das Ganze schaffen kann. Gell? Die Frage ist auch, okay, auf Startups bezogen oder halt auf Unternehmen, die größer sind. Ja, weil ich sage immer, jedes Unternehmen hat eine Kultur, egal wie groß sie sind. Meistens sind sie sich halt dessen nicht bewusst. Ja, und was wir jetzt auch oft mitbekommen haben, du hast halt als Startup, wenn du am Anfang anfängst, hast du ja klar dein Mission, Vision, Values, Pitch Deck halt natürlich auch. Ja, und das Ganze wird dann in, vorgetragen bei den Investorenrunden, damit es wieder vergessen. Ja? Und ich sage immer, dabei ist dieses ganze Vision, Value, was sind wir, was machen wir aus, wo wollen wir auch hin in Zukunft, sind Sachen, die halt auch die ersten Angestellten zu 100% halt vertreten sollten natürlich. Ja? Also die Foundation muss schon mal klar sein. Ja? Dann ist die Sache, die Unternehmen dann halt stark anwächst, ist halt oft diese ganze Kultur nicht mehr die wie beim Anfang. Ja, hat jetzt einen Kunden, der ist gewachsen von 30 Mitarbeitern auf 140 innerhalb von 2 Jahren, was halt extrem ist. Ja, da merkt man halt, okay, dieses Ganze, wir sind ein Startup, wir sind dynamisch, ist halt nicht mehr so. Ja, dann ist es halt wichtig, dass Management nicht sagt, okay, wir drücken dem Unternehmen jetzt unsere Kultur auf und sagen, ja, ja, wir sind dynamisch, bla, bla, wir machen das und das, ja, sondern dass das Ganze von innen heraus entwickelt wird, ja. Deswegen sage ich auch immer, okay, oft ist Employer Branding sehr kosmetisch. Heißt, du sagst, okay, wir machen jetzt eine Kampagne und sagen, das sind unsere Werte, die gehen wir nach draußen und versuchen dann so Bewerber anzuziehen, ja, weil wie das Ganze schon sagt, um auf die Frage vorhin zurückzukommen, Arbeitgebermarke ist einfach die Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit halt auch oder von der breiten Masse, sag ich mal, die das Ganze sieht und was sie damit assoziiert. Du denkst zum Beispiel an Adidas, sagst du, okay, schnell, sportlich, High Quality, sowas zum Beispiel, ja. Heißt, ein Unternehmen muss schaffen, die Werte nach außen auch zu tragen, ja, aber jetzt der Teil, den halt viele vergessen, das Ganze muss natürlich intern validiert sein und Employer Branding ist quasi fürs im internen Prozess nochmal viel wichtiger als im externen. Weil im Endeffekt klar geht es darum, auch eine Marke zu schaffen, die auch Leute anzieht, durch verschiedene Faktoren. Das können auch zum Beispiel auch Gehaltstransparenz sein, bestimmte Gehaltssysteme, bestimmte Benefits, die Unternehmen anbieten, das andere nicht haben, also auch der Branchenvergleich. Ja. Aber vor allem, was ich auch wichtiger finde, Mitarbeiter halten. Ja. Heißt, was durchläuft ein Mitarbeiter im Unternehmen für Schritte halt auch, gell? Wie ist die Personalentwicklung auch, habe ich ein Onboarding, habe ich ein Offboarding, werden die eingeschult, wie wird auch sichergestellt, dass quasi die Arbeitszufriedenheit auch weiterhin erhalten bleibt, Motivation erhalten bleibt, was ja auch ein wichtiges Thema ist natürlich, ja, und da finde ich, sollte das Ganze auch mehr einsetzen, ja, heißt wir sagen, hey, pass auf Unternehmen, bevor wir irgendwelche Kampagnen schalten oder Empfehlungen geben, weil Worst Case ist das, du sagst zum Beispiel als Unternehmen, du bist nachhaltig, machst eine Kampagne und sagst, wir sind nachhaltig, wir retten das und das, dann sagen potenzielle Mitarbeiter, die sich angezogen fühlen davon, boah cool, Nachhaltigkeit, das ist meine Wert Nummer 1, da fange ich jetzt an. Ja? Und dann, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, kommen sie ins Unternehmen und merken dann in den ersten 3 Wochen, shit, hier fahren alle in Benzer und hier ist ja doch keine Nachhaltigkeit. Es war ja quasi einfach ein Greenwashing oder ein Unternehmenswert, der aufgedrückt worden ist, Management, aber die Leute, die da drin sind, ist es scheißegal. Die Leute, die da drin sind, die sagen sich, Nachhaltigkeit ist mir wurscht. Ja? Klar, Unternehmen ist das Ding, aber ist mir egal. Ja? Und dann sind sie im Worst Case wieder weg nach ein paar Monaten natürlich. Ja? Was ja auch wieder dann relativ viel kostet, das Unternehmen. Heißt, wir sagen immer, hey Leute, bevor ihr irgendwas macht im Employer Branding, ihr müsst euch mal bewusst werden, wer sind wir überhaupt im Kern? Ja? Heißt bottom-up. Ja? Und zum Beispiel bei uns wäre jetzt der erste Schritt, dass wir sagen, hey, pass auf, wir machen erstmal eine Art Mitarbeiterumfrage, um zu schauen, okay, was für Personen sind denn überhaupt Unternehmen mit drinnen? Kennen sie überhaupt die Werte vom Unternehmen? Verkörpern sie vor allem die Werte, die das Unternehmen nach außen gibt? Ja? Was sind Leuten wichtig? Was sind auch Missstände im Unternehmen? Ja, was muss gelöst werden? Ja, und wir sagen immer, okay, räumt erstmal innen auf, bevor ihr nach außen geht. Ja, und das wäre der erste Schritt jetzt, sage ich mal, im Employer Branding, was halt nach unserem Blueprint durchführt, ja, um zu schauen, okay, was wollen Mitarbeiter überhaupt? Ja, und dann sagt, okay, pass auf, wir haben im Endeffekt durch diese Werte, die wir rausgefunden haben, jetzt eine neue Arbeitgeberpositionierung, die wir nach außen gehen können, die dann aber erstmal nochmal intern in Workshops optimiert wird, ja, beziehungsweise validiert wird. Und wo auch nochmal besprochen werden kann, okay, was sind auch bestimmte Aspekte, die momentan ein Problem darstellen und wie können wir das jetzt auch intern erstmal lösen, bevor wir neue Leute reinholen. Ja? Und das ist ein Prozess, dann kann man natürlich schauen, okay, wie ist der Branchenvergleich, was gibt's für Unternehmen in diesem Kontext auch in der Branche, was bieten die an? Was ist State of the Art, sage ich mal, mit was kann man Talente auch locken und auch halten, ja? Habe ich überhaupt Unternehmen, die Führungsstrukturen, ja, was ja auch ein wichtiges Thema ist, Führung und auch die Feedbackstrukturen und auch Partizipationsstrukturen, die überhaupt das Ganze überlebensfähig machen auf lange Sicht gesehen und es sind halt teilweise auch Themen, da muss man in die Tiefe gehen. Ja, es geht da schon stark in Beratung rein. Ich sage auch immer sowas wie Mitbestimmung ist auch halt ein großes Thema, was halt nicht selbstverständlich ist. Ja, weil man denkt auch immer, okay, ich lasse alle mitbestimmen oder auch nicht. Ja, es gibt ja auch Mitbestimmung her, verschiedene Ebenen, sodass man sagt, okay, was ist jetzt die organisationale Ebene, also sein eigener Arbeitsplatz oder eher taktisch bezogen auf Gruppenebene, strategische Unternehmensebene. Aber was sich auch niemand bewusst ist, nicht alle wollen mitbestimmen. Ja, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, mit dem ganzen Verantwortungsgefühl, Abschalten, Domination, ist ja auch eine Größe, die mit reinspielt. Ja. Heißt, wir würden auch erstmal mit diesen Fragebögen auch verschiedene Größen auch ermitteln, zum Beispiel Arbeitszufriedenheit, die Partizipation, auch die gewünschte Partizipation, solche Sachen, weil wenn ich darauf achte, kann auch sein, okay, wir haben zum Beispiel rausbekommen, Unternehmen, Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch, aber Partizipation ist sehr niedrig. Jetzt ist halt die Frage, ist die Arbeitszufriedenheit zu hoch, weil gerade die Mitbestimmung so niedrig ist. Heißt, die Abteilung hat halt auf ja gut Deutsch keinen Bock, da was mitzumachen, sondern ist halt happy, ihre Sachen auszuführen. Oder wäre sogar die Arbeitszufriedenheit noch höher, wenn die Leute halt mehr inkludiert werden würden in die Prozesse. Und wenn ja, okay, was für Prozesse sind es überhaupt? Wo wollen sie mitbestimmen? Ja? Also da kann man quasi immer tiefer und tiefer ins Rabbit Hole gehen, sag ich mal. Ja? Heißt, Employer Branding ist jetzt kein Ding, das man über Nacht aus dem Boden stampft, sondern eher, ich sag mal, eine langfristige Strategie, die halt auch im Unternehmenswachstum mitwachsen muss und auch alle paar Jahre ja evaluiert werden sollte, reevaluiert werden sollte. Ja.
Wie gehen die Unternehmen damit um? Weil die gehen ja auf euch zu und sagen, wir brauchen Menschen.
Genau.
Wir brauchen im Idealfall außergewöhnliche und passende Menschen für das Unternehmen.
Ja.
Und dann sagt ihr, die können wir euch besorgen, aber vorher müssen wir mal die Basics machen. Grundsätzlich ist es so, ihr bekommt keine Bewerbungen mehr, sondern ihr müsst euch bei den Menschen bewerben. Und das ist eine völlig neue Situation für die Unternehmen. Und wie wird das wahrgenommen? Also was sind deine Erfahrungen?
Ja. Es ist auf jeden Fall geteilt. Ja, ich sage mal so, das Unternehmen sind teilweise sehr offen für Feedback und auch sind gespannt und auch froh, den Markt auch kennenzulernen. Ja, weil oft ist es so, man geht nach draußen und sucht, ich sage mal, das Purple Pink Unicorn, also die Person, die einfach alles kann und alle Rollen kann und perfekt ins Unternehmen passt und so weiter. Das gibt's halt oft nicht. Ja, das heißt, dieser harte Realitätsabgleich ist schon sehr wichtig. Ja, leider ist aber so, vor allem in Bezug auf Employer Branding, dass Unternehmen halt eher sehr kurzfristig denken. Ja, ich sage immer, okay, es brennt. Ja, also Mitarbeiter wird gebraucht. Okay, die Stelle ist nicht besetzt. Pro Tag geht so viel Umsatz flöten, weil es nicht besetzt worden ist. Ja, das heißt, okay, Recruiting ist im Endeffekt der Feuerlöscher. Ja, das Feuer wird schnell gelöscht. Ja, aber natürlich, ich sage immer, die Brandmeldeanlage wäre das Employer Branding, um mal zu schauen, okay, wie kann ich überhaupt Leute bei uns im Unternehmen auch drin halten langfristig und wie schaffe ich es, auch eine Marke aufzubauen, die auch im Endeffekt dann auf Horizont X gesehen Talente auch anzieht, das heißt Cost per Recruiting verringert, ja, und halt auch Fluktuation massiv verringert, ja. Und leider ist das Problembewusstsein noch nicht so da, ja. Heißt bei uns dann auch der erste Approach erstmal, okay, wir helfen euch im Recruiting, natürlich, wir löschen das den Brand schnell, ja, weil es ist halt vor allem in Startups, wenn da jemand fehlt, da kannst du nicht erst Employer Branding machen, leider. Ja, beziehungsweise natürlich auch Startups und andere Probleme. Um auch Budget freizugeben für sowas, die müssen noch größer sein. Also ich sag für Firmen so unter 30 Mitarbeitern, die haben noch gar nicht das Bewusstsein dafür. Ja, weil in Startups, da ist so viel mehr los und so viel mehr am Umschwung immer, ja. Es ist dann immer so ein Prozess, der dann erstmal liegen gelassen wird und irgendwann, wenn dann die Fluktuation sehr stark zunimmt, wenn man halt die Grenze überschreitet der 50 Mitarbeiter, sag ich mal, ja, und gemerkt wird, okay, shit, Recruiting-Kosten werden auch immer weiter nach oben, weil es immer schwieriger wird, Leute zu erreichen, weil uns niemand kennt. Wir werden nicht attraktiv wahrgenommen, ja. Dann wird langsam so ein bisschen umgedacht, okay, was können wir denn machen? Dann wäre halt dann Employer Branding der Step, der halt wichtig ist, ja.
Welches Unternehmen in Tirol leistet gutes Employer Branding? Welches Unternehmen beeindruckt dich?
Ja, Swarovski finden wir sehr spannend auf jeden Fall, einfach von der Markenwahrnehmung. Ja. Und was ich jetzt mitbekommen habe, haben ja auch intern sehr gute Strukturen, auch Fortbildungsstrukturen, Weiterbildungsstrukturen. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, okay, pass auf, Unternehmen, die halt relativ groß sind, bei denen sieht man schon eher, dass da viel gemacht wird, weil auch die Budgets da sind, sag ich mal. Ja, wenn ich sage, okay, ich bin ein Startup, bin jetzt 20 Leute groß, dass ich die Budgets das Ganze aufzubauen. Oder auch nicht die Erfahrung, sag ich mal. Ja. Und ich sag, je komplexer ein Unternehmen auch wird und je größer, desto wichtiger sind halt die Themen auch natürlich. Ja. Und desto wichtiger wird es auch immer zu sehen, okay, was sind Prozesse, die ich auch optimieren kann intern, ja, und wie kann ich diese Marke immer noch weiter ausbauen. Ja. Und wenn man schon ein Unternehmen haben, das halt in aller Munde ist und es jeder kennt, dann muss schon mal was im Employer Branding richtig gemacht werden, vor allem halt im Externen. Ja. Ja.
Welche Arbeitgebermarke findest du sonst noch anziehend, wo du sagst, okay, nach außen wirken die so interessant, da würdest sogar du dich bewerben. Weil du sagst, okay, das stimmt mit meinen Werten überein.
Ja, ja. Das ist auch eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich finde sehr spannend Bravus zum Beispiel. Und zwar, das ist aber meinem Mitgründer Stefan zu verdanken, sage ich mal, dass ich da, Bravus ist ja so eine Automarke im Endeffekt, eine Tuningstätte, gell? Und die haben einen sehr coole Markenauftritt auch, gell? Und vom Stefan, der da halt die Videos von, ich glaube, JP Performance heißt der Kanal, sehr stark verfolgt, haben die halt auch eine sehr wertschätzende Struktur intern, gell? Also heißt, alles auf Augenhöhe, klar gibt es immer Hierarchien, aber das Ganze ist so gestaltet, dass auch jeder im Endeffekt in dem Maße, in dem sie mitbestimmen wollen, bestimmen können, ja. Und ich glaube, das ist einer der ausschlaggebenden Faktoren für mich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eine Arbeit suchen. Wie hoch ist der Grad der Selbst, der Wertschätzung und auch der Selbstbestimmung? Ja, weil ich finde, das ist halt für mich sehr wichtig, autonomes Arbeiten. Ja.
Was würdest du sagen, sind deine Werte und die Werte von Angeheuert? Denn ihr rettet ja auch den Regenwald.
Ja, genau. Deswegen Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Ja, und wir haben uns da entschieden, weil wir gemerkt haben, okay, es läuft bei uns ganz gut. Und das ganze Jahr, ja, wir sind ja in der Hardcore, ja, kapitalistischen Wirtschaft. Ja, und was können wir Gutes tun? Und wie können wir das Ganze auch vorantreiben in der ganzen Welt? Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, Regenwald retten, können wir machen. Coole Aktion. Das machen wir mit Wilderness International. Den hatten wir jetzt auch sogar vorgestern einen Call, machen jetzt auch eine Kooperation, auch mit LinkedIn-Postings und so weiter. Ist ganz cool, die haben im Endeffekt da echt in Peru vor Ort Leute, die dann auch auf mal sicher gehen, dass halt der Regenwald, der gerettet worden ist, den auch abstecken und auch kontrollieren und patrouillieren, weil halt dann oft auch irgendwelche Leute sagen, okay, wir holen es einfach ab, aber die gehen auf mal sicher, dass das Ganze halt sicher vonstatten geht. Genau, und es nichts abgeholzt wird. Und also Nachhaltigkeit ist bei uns ein großer Wert. Nachhaltigkeit, das, ich sag mal, ist auch einer von meinen Werten, ist das lebenslange Lernen, ja, weil es gibt immer noch Aspekte, die du nicht kennst und die du noch vertiefen kannst. Das ist auch bei uns so ein Leitspruch von Angeheuert, so Never Stop Learning, ja. Wir sind auch dabei, immer Prozesse weiter zu verbessern, zu überdenken und beziehen da auch alle Mitarbeiter auch, ja, jetzt nicht täglich, aber auf jeden Fall auf Monatsbasis mit ein. Es gibt auch Prozessmeetings, wo auch der Status Quo oft gechallenged wird, sag ich mal, ja. Das ist auf jeden Fall ein Wert von uns. Dann auf jeden Fall Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe. Bei uns ist auch alles im Arbeitskontext sehr auf, ja, selbstbestimmtes Arbeiten ausgelegt. Ja, weil natürlich nicht jeder ist dafür die passende Person, sage ich mal. Aber was ich jetzt von meinen Erfahrungen mitbekommen habe, ist so, wenn du jemanden hast, der sehr autonom arbeitet, ja, oder gerne autonom arbeitet, je größer das Level an Selbstbestimmung die Person auch hat in bestimmten Arbeitsaufgaben, desto mehr kannst du darin aufgehen. Ja. Ich sage immer, wir versuchen, die Struktur zu geben und die Hilfe, die sich jeder wünscht, jeder braucht. Also Basics müssen sitzen. Ja. Wir haben auch ein sehr intensives Onboarding-Programm, wo du erstmal als Art Traineeship durch Projektteams durchrotierst, damit du verschiedene Bereiche auch kennenlernst, ja, und bekommst auch am Anfang davor einen Onboarding-Plan mit, was geht an Tag 1, was geht in Woche 1 und so weiter und so fort, also detailliert, ja, haben auch im Hintergrund eine Wissenssammlung, also eine Art internes Wikipedia mit Anleitungsvideos, Prozessschritten und Workflows für jeden Schritt, ja. Ich immer sage, okay, nicht jeder hat halt am Anfang das Wissen und je selbstbestimmter Leute sind, desto mehr Strukturen brauche ich halt auch im Hintergrund und desto genauer muss halt auch die Rolle definiert sein, um halt das Ganze auch zu gewährleisten. Ja? Und dann auf der anderen Seite wollen wir, wie schon gesagt, den Freiraum geben, die sich die Leute wünschen. Ja? Heißt, wenn jemand jetzt sagt, okay, meine produktiven Stunden sind nicht morgens von 8 bis 10, dann passt das so. Wenn die Person das mit dem Team abspricht, kann sie dann früh auf den Berg gehen oder auch schlafen, was auch immer. Ja? Und dann halt nachmittags kommen und da halt dann arbeiten. Ja? Ich finde, solange das Ganze halt auch läuft, das System, und da gibt es natürlich dann auch bestimmte KPIs, die man überwacht und man schaut, okay, passt das auch mit den Kunden? Ja? Solange das halt alles läuft, versuchen wir halt auch den Mitarbeitern den Freiraum zu geben, die halt auch, den sie halt auch brauchen und wollen. Genau.
Wie lange hat das gedauert, dass ihr das so aufgebaut habt? Weil du hast mir vorhin eine Büroführung gegeben, ja. Und das ist ja schon alles sehr beeindruckend. Also auch mit den Karabinern,
sag ich. Den Ankerketten.
Genau, mit den Ankerketten, ja. Dass ihr sagt, okay, wir wollen das quasi fördern, wir wollen die Leistung auch sichtbar machen. Ja. Das ist ja alles ein Prozess und auch wegen dem Namen Angeheuert.
Ja.
Es gibt ein Steuerrad, ja, Schatzkiste ist auch da.
Ja.
Und das ist ja alles wunderschön und wunderbar und man sieht, okay, ihr lebt die DNA, die ihr nach außen wiedergebt.
Ja.
Wie lange hat das gebraucht und wo waren die wichtigsten Wendepunkte? Also was ist auch alles schiefgegangen? Ja. Was hat man wieder als Plan verworfen?
Also das Lustige war, das Ganze war eigentlich ein Prozess. Ja, also ein Prozess, der halt auch länger gedauert hat, jetzt diese 3 Jahre. Ja? Aber der ist schon von Anfang an halt in die Richtung auch gelaufen ist. Und ich sag mal, dadurch, dass wir im Endeffekt unsere Mitarbeiter halt schon immer sehr detailliert ausgewählt haben, gell, hatten wir eigentlich bisher niemanden, der nicht in dieses ganze Kultur, in dieses ganze Gefüge reinpasst. Ja? Und ich bin jemand, ich liebe Prozesse. Und mir war es auch von Anfang an wichtig, wobei wir auch am Anfang ja nur zu dritt waren, gell, dass wir halt alles detailliert aufschreiben. Also, dass es zu allem schon Workflows gibt, um halt dann auch Mitarbeiter quasi schneller einarbeiten zu können, falls man dazu kommt. Oder halt auch zu schauen, okay, es lief irgendwas schief, was haben wir umgestellt? Das ist halt auch was Wichtiges, was jeder machen sollte. Alles tracken, was geändert wird. Ja, weil man oft ist es so, man im Alltag so viele Sachen passieren, wird dann Sachen auch schnell umgestellt, auf einmal läuft irgendwas nicht mehr, dann ist es natürlich einfacher, das Ganze zurückzubeziehen auf irgendeine Umstellung, wenn man alles halt geschornet hat im Endeffekt. Ja? Und um wieder darauf zurückzukommen, es ist so, dadurch, dass wir am Anfang schon so großen Wert gelegt haben auf die Kultur und eigentlich seit dem Anfang haben wir uns auch sehr viel Zeit genommen für Vorstellungsgespräche, haben auch immer das Team mitentscheiden lassen. Also quasi bei uns ist es so, es gibt im Endeffekt erstmal das erste Gespräch. Es ist mit Christian und mir oder Stefan und mir, je nach Bereich. Und es dauert dann auch gerne mal 2 Stunden. Also wir nehmen uns dann echt 2 Stunden Zeit und betonen halt Werbungsgespräch, das Gespräch. Also versuchen halt auch der Person einen möglichst umfassenden Eindruck zu geben von Angeheuert, aber auch von unserem, ja, von unserer Person, unseren Werten und für was wir auch stehen. Ja, dann sagen wir auch, hey, pass auf, bei uns ist es so und so, Arbeitsalltag schaut so und so aus. Und versuchen es auch abzugleichen mit den Werten der Leute. Fragen zum Beispiel, hey, pass auf, was war denn bisher so dein schlechtester Chef und wer dein bester Chef? Gell? Um mal zu schauen, okay, was sind auch Arbeitsweisen und Strukturen, unter denen die Person aufblühen könnte? Gell? Eine andere Frage ist zum Beispiel, was willst du für uns lernen und mit uns lernen? Ja? Oder auch, was wir auch immer gerne fragen, okay, was braucht ein Unternehmen an Strukturen, um erfolgreich zu sein? Ja? Und wir hatten halt dann schon relativ am Anfang halt diese Vision, okay, wir wollen was aufbauen, was halt sehr stark wertschätzend auf Augenhöhe ist und wo sich jeder als Teil der Crew halt fühlt, ja, und haben es halt dann auch versucht, schon seit Anfang an in den ganzen Werbungsgesprächen oder auch im Arbeitsalltag so rüberzubringen. Und deswegen ist diese Kultur auch dann immer so weiter angewachsen in dem Prozess. Das heißt, es gab es quasi nicht so, dass das davor irgendwie anders war, Hierarchien anders, Struktur anders, Mitarbeiter anders, sondern das war eigentlich schon immer so, wurde halt immer größer im Prozess. Ja.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich hätte noch 3 Fragen an dich, weil du hast gesagt, lifelong learning.
Ja.
Was war das Letzte, was du gelernt hast?
Das Letzte, was ich gelernt habe, war loszulassen. Ja? Und ich war jetzt vor kurzem das erste Mal seit den 3 Jahren im Urlaub auch, in Panama und Kolumbien, am Backpacken für einen Monat, was, ich sag mal, meine Studentenzeit, immer so meine Leidenschaft war, so ein neues Land erkunden, was dann wieder auch zu Learnings geführt hat natürlich, ja, über Kultur, über Land und Leute, sag ich mal. Aber jetzt im Business-Kontext gesehen war das so der Zeitpunkt, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, ich muss halt einfach mir auch mal Urlaub gönnen, ja, und das Ganze läuft auch ohne mich zum gewissen Grad, weil ich muss sagen, ich bin jemand, ich tue mir so schwer abzuschalten teilweise und der Urlaub, ich habe mir echt überlegt, ob ich es überhaupt machen soll, ja, ich war so einen Monat weg, kann ich das überhaupt machen, läuft es ohne mich, ja, weil davor, ich war auch schon mal davor, sag ich mal, eine Woche mal irgendwo, aber hab da immer gearbeitet, also immer mit Laptop, also so Workation, sag ich mal, ja, mit Betonung eigentlich auch auf Work, also Vacation eher weniger, und das war so das erste Mal, wo mich dann auch Stefan und Christian gepusht haben, gesagt haben, hey Sebo, mach deinen Urlaub, so geh weg, so weh, du bist am Laptop, mach das jetzt einfach, ja, und das war für mich am Anfang sehr schwer, sehr, sehr schwer. Habe auch am Anfang immer noch die ersten 2 Wochen auf Laptop geschaut und versucht, irgendwas zu machen. Wobei halt durch den Zeitunterschied zum Glück wenig machbar war. Und dann habe ich die letzten 2 Wochen auf irgendwelchen karibischen Inseln rumgetingelt bin, war halt auch kein Empfang. Ja? Und da, ich hatte echt teilweise Panikzustände. Gell? Ich hatte so, scheiße, ich habe keinen Empfang, ich kann nichts nachschauen, was ist da jetzt los? Was wurde mich gefragt? Ist da irgendwas Wichtiges? Ja? Und habe dann echt auch gelernt, in diesen 2 intensiven Wochen, wo halt kein Empfang war, einfach loszulassen und einfach so, ich habe auch meditiert zum Beispiel, auch immer so 10 Minuten am Tag, wenn ich aufgestanden bin, so runterzukommen und erstmal so, okay, selber, alles ist gut, alles geht schon. Ja? Hatten dann sogar den einen der umsatzstärksten Monate, wo ich halt dann auch aktiv weg war. Ja.
Also
kausal.
Kann man mal fragen, warum denn? Ja.
Und es hat mir auch so gezeigt, okay, geil, wir haben halt echt Systeme geschaffen und halt ist auch, da war ich dann auch echt stolz auf unsere Prozesse und auf Mitarbeiter natürlich auch und dass ich so eine Crew habe, sage ich mal, wir sagen mal Crew zu unserem Team halt, gell, die halt auch so hinter mir stehen und ihren Rücken halt frei halten. Und da war ich auch echt sehr dankbar, auch den ganzen Mitarbeitern gegenüber, dass das einfach so gut läuft. Ja.
Du hast angesprochen, es ist sehr wichtig, dass man Dinge trackt.
Ja.
Was sind deine persönlichen KPIs?
Ja. Gut, das Ganze ist es auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe auch bei mir bestimmte Fitness-KPIs. Ich bin auch jemand, ich mache sehr viel und sehr gerne Sport. Ja. Und eines meiner KPIs ist, lasse keine 3 Tage ohne ausführliches Training vergehen, auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder so. Ja. Das heißt, ich mache eigentlich täglich Sport oder ja, jeden 2. Tag eigentlich. Das ist so mein persönliches KPI für Sport. Ich habe noch ein KPI für ja auch Learning in Bezug auf Bücher, ja, und zwar, dass ich mein KPI ist eigentlich jeden Monat ein neues Buch zu lesen, ja, was auch eigentlich hinhaut bisher. Und mein letztes war jetzt zum Beispiel Atomic Habits. Das war auch super spannend, sehr interessant. Kennst du wahrscheinlich auch,
gell? Ja, James Clear.
Ja, genau, ja. Genau. Das ist auch so
der Prophet.
Evergreen.
Der Prophet in Sachen Gewohnheit.
Genau, genau. Das ist KPI von mir. In Bezug aufs Unternehmen habe ich auch KPIs, das auch mich selber gesehen, natürlich auch mitarbeitermäßig, ja. Aber ein KPI von mir, wir haben natürlich klar bestimmte Umsatzziele, aber ich setze mir das Ganze, strukturelle KPIs. Heißt zum Beispiel, okay, mein KPI ist, okay, wir brauchen jetzt ein Sales-Team, das bestehen soll aus unseren Mitarbeitern und das halt auch laufen soll, halt ohne Zuwirkung von uns drei jetzt zahlen, bis so und so. Also ich stelle mir quasi jetzt nicht immer monetäre KPIs, wo ich sage, okay, wir brauchen jetzt einen Umsatz nächsten Monat von sonst wie viel, gell? Was natürlich auch durch diese Cashflow-Forecasting natürlich auch da ist, klar haben wir das auch, gell? Aber für mich persönlich ist es eher wichtiger, Strukturen zu schaffen, die ja dann auch fürs Wachstum von Unternehmen langfristig benötigt werden.
Ja. Und nachhaltig sind.
Und nachhaltig, genau, richtig, ja, richtig, ja, nachhaltig, ja, sind. Ja, ja.
Die letzte Frage, Abschlussfrage, ja, immer dieselbe Frage.
Ja.
Was möchtest du noch sagen?
Ja, ich möchte jetzt die letzte Minute nutzen, um zu sagen, dass erstmal auf der einen Seite ich sehr dankbar bin auch für das Team, das wir jetzt aufgebaut haben und dass auch alle hinter uns stehen, hinter dem Unternehmen, hinter angeheuert, ja, und ich jetzt auch interessant finde, allgemein gesehen, die momentane Wirtschaftslage, ja, auch in Bezug auf Startups, weil wir hatten es ja vorhin schon mit dem Startups und KMU, ja, und von uns sind jetzt leider auch ein paar Kunden oder ehemalige Kunden eine Pleite gegangen, Insolvenz angemeldet, ja, weil halt der Marktumfeld momentan immer, ja, das müsst ihr vorstellen, das ist so, Startups sind ja teilweise sehr stark gehebelt, ja, und jedes Startup, das nicht Bootstrap ist, was ja auch die meisten sind, ja, also die meisten nicht bootstrapped, haben ja in bestimmten Investitionsrunden sehr hohe Kapitalspitzen bekommen, ja, und die meisten Startups sind halt nicht Cashflow-positiv, haben halt im Endeffekt keinen, ja, Gewinn, den sie am Ende des Monats halt generieren, ja, weil auch die meisten Unicorns haben halt Bewertungen, die sind super hoch, ja, okay, die meisten Unicorns machen schon irgendwie einen Gewinn, ja, aber jetzt zum Beispiel auch gesehen bei Bitpanda aus Wien, sagt bestimmt was, die mussten jetzt auch letztes Jahr auf einmal, ich glaube, 50 Leute entlassen. Ja.
Oder Go Student.
Genau, Go Student ist das Gleiche, ja, genau. Und das geht halt sehr schnell, weil durch diese Hebelung, wenn eine Investitionsrunde nicht mehr so hoch ausfällt wie geplant und natürlich mit den Mitarbeiterkosten schon over the top gerechnet worden ist, ja, müssen halt auch sehr viele entlassen werden, kurzfristig, was halt sehr schade ist. Ja. Und ich finde, in der heutigen Welt, das wollte ich als Allgemeines sagen, für eigentlich jeden Unternehmer oder jedes Startup halt auch, ja, ist immer wichtiger auch, ja, schlau zu wirtschaften, ja, weil momentan mit Krieg und was auch immer jetzt auf uns zukommt noch, ja, schauen Investoren momentan auch sehr stark aufs Geld, ja, und wenn er dann mal, wie gesagt, was nicht so aushält wie geplant, kann es auch sehr schnell nach runtergehen und deswegen von uns auch einige Kunden, die halt eigentlich sehr stabil dargestanden sind mit sehr vielen Leuten, ja, und auf einmal zwei Investitionsrunden nicht so geplant, auf einmal insolvent, ja, und heißt, auf die Zahlen schauen immer wichtiger, ja, für Investoren und natürlich auch für Startups.
Ja. Denn so ist der nachhaltige Erfolg auch gesichert.
Genau, ja, ja.
Vielen Dank für die Einladung. Also es war sehr spannend, die Büroführung, sehr spannend mit dir zu sprechen, spannende Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian.
Gerne, und
euch weiterhin alles Gute.
Dankeschön, Robert. Dir auch. Und ja, wir sehen uns.
Dankeschön, danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.